Hallo und herzlich willkommen zum Teezeit Talk Radio, der Radiosendung aus dem Hause Teezeit. Diese Woche mal wieder mit dem Johannes.
Ciao.
Und mit mir, dem Jan David.
Ciao.
Eine wolltüre, ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Oder auch nicht. Ist irgendwie nichts passiert.
Du meinst für uns persönlich oder für die Welt?
Für die Welt. Ich habe es irgendwie... Ist überhaupt was passiert?
Ja, ich weiß es nicht, ich habe es nicht mitbekommen, weil damit beschäftigt, Italienisch zu lernen.
Ja? Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen.
Nicht?
Deswegen sitzen wir da morgens immer in diesem komischen Raum.
Und werden auch an dieser Italienerin vollgequatscht.
Ach, die ist Italienerin.
Ja, deshalb spricht die immer in diesen komischen fremden Wörtern, weißt du?
Ich dachte, die wäre Bulgarin. Ja. Okay. Ja, aber abgesehen davon, vielleicht, es war meine Filterbubble auch diese Woche irgendwie komisch konfiguriert. Ich habe da irgendwie nicht so viel mitgekriegt. Es war irgendwie so italienisch und dann zwischen...
Schlafen und dann essen und dann wieder schlafen und dann wieder italienisch.
Zwischendurch dann mal ins Internet geguckt, aber so richtig ist irgendwie das Sommerloch im Winter, kann das sein? Das Winter-Sommerloch.
Das ist der Frühlingsbeginn.
Mhm. Ist das typisch?
Ja, die gehen jetzt alle raus. Yes. Potenzielle Sexualpartner suchen oder so.
Muss man dafür noch rausgehen?
Weiß ich nicht.
Dafür gibt es auch das Internet.
Franz Scout, gell. Das ist wiederum so ein Gebiet, wo ich mich gar nicht auskenne.
Ich kenne Adult Friend Finder.com.
Echt? Wie heißt nochmal diese andere Cupido oder so?
Ja, das, was der Tim immer empfiehlt.
Ja, wo der sich rumtreibt.
Okay, Cupid.
Ja, okay, Cupid, genau.
Aber war das nicht, das war doch...
Das war auch mehr so horizontal orientiert.
Ja, aber das war doch, war das nicht rein homosexuell orientiert oder war das beides? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube, das war alles. Alles inklusive Teddybären.
Oh, muss ich mal vorbeigucken.
Wusste ich so.
Ja, nichtsdestotrotz haben wir die eine oder andere kleine Geschichte zusammengekratzt für unsere treuen Hörer und für uns. Und zwar habe ich die Woche einen Artikel vom lieben Herrn Gutjahr gelesen. Der wurde auch relativ gut durch die Medien durchgereicht. Und zwar geht es da um die Datensammelei. Richard Gutjahr hat schon vor ein paar Jahren, Wochen, Monaten immer wieder auf sich aufmerksam gemacht, beziehungsweise ist mir das zumindest aufgefallen, dass er sich mit diversen Unternehmen anlegt in Bezug auf seine Daten, unter anderem auch mit der Firma Otto, also von diesem Otto-Katalog-Ding, Firma, wenn man das noch kennt, die Älteren werden sich erinnern. Gibt's den noch? Nee, oder?
Mhm.
Ja? Mhm. Ich dachte, der wäre jetzt eingestellt worden.
Quelle ist eingestellt worden.
Naja, sowas wie Quelle halt. Das Amazon auf Papier, ich weiß auch nicht, warum man das macht, aber.
Ja, die machen jetzt Internet, die machen jetzt vor allen Dingen immer mehr sogenanntes M-Commerce.
Ja, auf jeden Fall hat er sich halt mit denen angelegt, weil er irgendwie unbestimmte Art und Weise, also er weiß nicht wie, ist auf jeden Fall Otto an seine Adresse gekommen und so und hat angefangen mit ihn mit irgendwie zuzuspammen, also sowohl übers Internet und Telefon als auch per Post.
Haben sie ihm die Kataloge zugeschickt?
Ja, das auch, aber auch Werbung.
Echt?
Und so. Hm. Ja, ja.
Ich finde es ja so geil, dass diese Kataloge, die kriegst du dann, wirst du mit zugespammt und
was für eine Papierverschwendung.
Wenn du den haben willst, musst du irgendwie 5 Euro für bezahlen oder so.
Ja, vor allem was für eine Papierverschwendung. Das ist ja.
Ich meine, wenn die Geld für deine Adresse bezahlen, dann kriegst du ihn umsonst. Und wenn du denen die Adresse geben willst, musst du ihn bezahlen. War zumindest früher so.
Tja, so ein tolles System, oder?
Ja.
Ja, auf jeden Fall ist er des Öfteren dadurch aufgefallen, dass er sich halt mit diesen Unternehmen gefetzt hat, weil die eben ihn zugespammt haben, über welchen Vertriebsweg auch immer. Und jetzt hat er einen Artikel geschrieben eben über Adresshandel und klärt dann eben auf durch seine Recherche und Auseinandersetzung mit dem Otto-Versand, dass die Firma Otto wohl ziemlich hart im Adresshandel drinsteckt. Also die haben...
Ja, wer nicht, gell?
Ja, das kommt dann so im Laufe des Artikels auch raus, dass quasi jeder größere Verlag und jede Zeitung und Unternehmen irgendwie mit Adresshandel da zu tun hat. Und eigentlich ist es ja, dieser Adresshandel durch die informationelle Selbstbestimmung eigentlich eingeschränkt. Aber es gibt eine Regelung, die nennt sich Listenprivileg. Und die verhindert das.
Was ist das Listenprivileg?
Das Listenprivileg ist ein Erlass oder ein Teil im Gesetz, der erlaubt, Adressen zu verleihen oder weiterzugeben an andere Firmen zu Statistikzwecken und so. Und so blüht und gedeiht dann halt der Adresshandel in Deutschland.
Ach, das ist das. Und ist das das, wenn immer unten drunter steht, zu statistischen Zwecken werden ihre Daten erhoben oder so?
Das weiß ich nicht.
Das steht häufig so unter Anmeldeformularen in Deutschland.
Das kann sein. Aber es ist auf jeden Fall anscheinend so, dass wenn du jetzt der Firma Otto deine Adresse gibst oder da bestellt hast, dass sie sich da das rausnehmen, deine Adresse einfach an andere Firmen weiter zu verkaufen.
Ja, das dachte ich mir.
Ja, und das ist ja so eigentlich der feuchte Albtraum eines jeden Datenschützers. Und es wird aber...
Toll. Ich dachte, es ist doch normal. Adressen kaufen kannst du doch, die werden dir doch nachgeworfen.
Aber es ist nicht illegal.
Ja, ich weiß.
Ja, aber dann das wird auch in der Einleitung gesagt, dieses ganze Adressgehandel und Gedingse ist völlig normal, aber alle regen sich über Google und Facebook auf.
Ja, ich weiß.
Es ist auch...
Was glaubst du, warum ich die Welt so paradox finde?
Es ist völlig schizophren, die ganze Geschichte.
Diese gesamte Welt ist total verlogen und ein Riesenparadoxon. Ich weiß auch nicht, warum die sich alle über sowas aufregen.
Ja.
Und ich weiß, dass meine Adresse verbreitet ist. Ich kriege nämlich alle paar Monate mal wieder irgendwie einen Anruf oder mal hier da was oder mal ein Briefchen von irgendwem oder...
Ich meine, mir war klar, dass meine Adresse weitergegeben wird, da mache ich mir keine Illusionen. Aber ich dachte wenigstens, dass es illegal wäre. Aber das wohl,
du dachtest, das wäre illegal?
Zu einem gewissen Maße schon, ja.
Quatsch, das machen alle Größeren. Vor allem das Verlagsbranche, die steckt da ganz übel drin.
Ja, das schreibt er auch, dass er davon ausgeht, dass die meisten Zeitungen über solche Geschichten eben nicht berichten, weil eben viele Verlage damit drinstecken.
Ja, wenn du zum Beispiel Süddeutsche abonnierst, dann verkaufen die deine Adresse. Das ist so.
Und das weißt du woher?
Darüber wird immer wieder berichtet?
Ja.
Ja.
Mhm. Schick.
Außerdem weiß ich schon seit meiner Kindheit, dass Adressen gehandelt werden, weil mein Vater hat früher welche gekauft.
Ah, wenn man so diese Insider meint.
Ja. Ja.
Ja.
Ich kann ihn ja nicht mehr fragen, aber...
Ja, also ich bin bisher mit der Illusion rumgelaufen, dass es zumindest auf irgendeine Weise illegal ist, das zu tun. Aber
ja, früher war es noch einfacher. Es wurde dann irgendwann wurde es dann verschärft vor, weiß ich, irgendwann in den 90ern oder so. Ich hab's nicht mehr, ich wusste jetzt nicht, dass wir darüber reden, sonst hätte ich es recherchiert. Aber ja, wie gesagt, also als ich klein war, mein Vater ist ja inzwischen verstorben, aber als ich klein war, bin ich da schon irgendwie so mit in Kontakt gekommen.
Ja, schick.
Und da war das noch viel einfacher. Und irgendwann gab es da mal eine gesetzliche Neuregelung oder sowas, wo das dann nur noch zu bestimmten Zwecken erlaubt war oder so.
Ja.
Da lief es dann so ein bisschen unter der Hand, unter bestimmten Begriffen, bis sich das dann alles wieder rekonsolidiert hat. Und dann
dieses Listenprivileg, was das legitimiert, diesen Adresshandel, sollte eigentlich Anfang des Jahrtausends abgeschafft werden. Das hatte die Politik zumindest vor.
Oder war es das, was ich gerade meine, worüber ich fasel?
Und 2008 wurde aber irgendwie so, man weiß nicht so genau warum, wahrscheinlich durch geschicktes Lobbying, hat man das dann noch gelassen, das Listenprivileg.
Das ist eine Riesenbranche.
Ja. Es scheint wohl ziemlich beliebt zu sein.
Ja, ich meine, die etwas seriöseren, die machen das nicht, aber gerade die Verlage, die
also es gibt hier diese Schober AG, heißt die, glaube ich, oder Schober Group, die
ja,
mit Otto zusammenarbeitet oder die so zueinander gehören.
Stimmt, Schober, ja, das genau. Das
und ist die, so auf deren Webseite kannst du da wohl ganz normal Adressen bestellen und ja, hier bitte und denen, ich hätte gerne, keine Ahnung, jemanden, der Interesse an Reisen und Freizeit und Weiterbildung hat und der soll in einem Familienhaus wohnen und tralala und dann kannst du deine und das Alter und weiß der Geier was und dann kannst du da deine Adressen zusammenklicken und dann kaufen.
Ja.
Ich finde das irgendwie ziemlich krass. Also ich wusste also nicht, dass das so einfach ist. Also ich dachte immer so, Adresshandel, da musst du irgendwie auf irgendwelche findigen Webseiten gehen, möglichst noch anonym und tralala und dann triffst du dich irgendwo und weiß der Geier und dann
kaufst du. Und dann werden schwarze Koffer auf dunklen Parkplätzen übergeben
so
oder was?
Ungefähr, nur halt über Internet, aber dass das
Quatsch,
dass das so das erklärt auch, warum jeder Depp meine Adresse und meine Telefonnummer hat. Abgesehen davon, dass sie im Internet steht, aber.
Ja, sagen wir mal so, die etwas seriöseren, die bewerben das dann nicht. Also die kaufen keine Adressen. Verkaufen tun sowas alle.
Ja.
Es gibt
so seriöse Firmen wie Deutsche Post und Telekom AG, alle mit dabei.
Ja.
Ich so, hallo.
Die GEZ zum Beispiel kauft die auch ein.
Ja, das schreibt er auch. So kleine Firmen wie.
Und zum Beispiel die Einwohnermeldeämter, die verkaufen auch Adressen.
Ja, wo ich jetzt hier gerade.
Also, da wo du dich melden musst, die verkaufen Adressen teilweise. Manche Kommunen machen das, um Geld zu verdienen.
Ja, das ist toll.
Ist geil, oder?
Wo ich hier gerade so schön das Bild von der Ilse Aigner sehe. Das passt irgendwie alles zusammen. Die Superheldin des Datenschutzes und Verbraucherschutzes.
Ja.
Was? Die haben meine Daten? Na, dann lösche ich jetzt mein Facebook-Profil.
Super. Ja, nee, und du kannst, kennst du die Robinson-Liste?
Nee, das sagt mir jetzt nichts.
Robinsonliste.de oder so ähnlich. Da kannst du deine Adresse eintragen. Mhm. Ich meine, hat ja sowieso schon jeder. Auf jeden Fall. Ich habe das mal vor ein paar Jahren gemacht. Das hat deutlich mein Werbeaufkommen reduziert. Also das gezielt adressierte Aufkommen.
Was macht diese Seite? Oder was macht dieses Verzeichnis?
Bestimmte, also es gibt ja, wenn du dann Werbung betreibst, wendest du dich ja an eine entsprechende Firma, die das dann für dich abwickelt. Die machen für dich, also zum Beispiel, sagen wir mal so, du willst jetzt direkt Mailing machen, gell? Sprich, du schickst, du kaufst dir Adressen und oder du hast, sag mal, gehen wir mal vom anständigen Weg aus, du hast so deine Kundendatenbank und willst jetzt allen einen schönen Briefchen schreiben und so, dann gibst du irgendeine Vorlage oder arbeitest zusammen mit einem entsprechenden Dienstleister diese Vorlage aus und dann wird das als Serienbrief gedruckt und vertütet und weggeschickt. Und das macht ein Dienstleister, das machst du nicht selbst. Mhm. Warum auch? Ich meine, das machen sicher auch viele selbst, aber ich kennen dieses Prinzip und es geht gerade um dieses Prinzip und die Seriösen, die halten sich dann zum Beispiel an sowas wie die Robinson-Liste, indem sie die dann rausstreichen, die da draufstehen.
Okay.
So habe ich das zumindest mal verstanden.
Gutjahr schreibt in seinem Artikel auch über Julian Kornberger, der einen Service ins Leben gerufen hat, der sich selbstauskunft.net nennt.
Mhm.
Und da kannst du deine Adressdaten und so weiter eintragen und dann schickt dieser Service automatisch an so ein ziemlich
Fax
jedes
Unternehmen.
Ja,
nee, die schicken Fax.
Mag sein, dass die einen Fax schicken, das weiß ich jetzt nicht.
Oder kannst du auch einen Brief ausdrucken.
Auf jeden Fall schickt dieses Unternehmen dann in deinem Auftrag an so ziemlich jedes Unternehmen, was du irgendwie kennst oder was es irgendwie gibt, Briefe bzw. Faxe, was auch immer. Und bittet dann um Auskunft.
Ja.
Ob du in deren Datenbanken stehst.
Ja. Ja, du kannst da gleich mehrere auf einmal machen. Also kannst du richtig Stapelverarbeitung machen.
Ja, ja.
Und kannst auch bei der Schufa zum Beispiel anfragen, was die so über dich vorliegen haben und so.
Okay.
Einmal pro Jahr darfst du ja bei der Schufa kostenlos, darfst du inzwischen kostenlos abfragen, was die über dich gespeichert haben. Ja, inzwischen kostenlos. Inzwischen musst du auch nicht mehr dorthin, gell? Früher musstest du dorthin und dann hast du die Unterlagen vorgezeigt bekommen oder so.
Okay.
Und das auch nur gegen Gebühr.
Schick.
Also die wissen, welche Konto du hast, wo du in der Kreide stehst und so weiter. Aber die Daten, die kriegst du nur gegen Gebühr angezeigt. Okay. Geil, oder?
Ja, dieses einmal jährlich Auskunft erteilen, das müssen wohl alle Firmen mittlerweile machen.
Mhm. Ja.
Und aber nicht alle machen das. Also sie müssen dir eigentlich Auskunft darüber geben, aber sie machen es nicht.
Ja, teilweise. Wenn sie es nicht machen, kannst du einklagen.
Ja, aber klagt
das
man.
Das ist genauso, aber das sind das
klagt man gegen
nutzen leider noch viel zu wenig Leute. Deshalb finde ich diese Selbstauskunft.net ja auch ziemlich cool. Es gibt ja auch das gleiche Prinzip nochmal mit Behörden. Mhm. Behörden sind ja auch verpflichtet, Informationen, sofern sie nicht einer strengeren Geheimhaltung unterliegen, dir zur Verfügung zu stellen, sofern du sie exakt anfragst. Mhm. Kennst du auch sicher, oder?
Nee.
Echt nicht?
Nee.
Du kannst jetzt zum Beispiel an irgendeine Behörde schreiben, welche Unterlagen haben sie über mich vorliegen?
Also, dass das wahrscheinlich geht.
Das ging bis vor ein paar Jahren nicht.
Ja, okay. Ja, ich bin in diesem Adresshandel und Datenbanken gedönt so und was wissen Unternehmen bzw. der Staat über mich, das hatte ich mir so in dem Maße noch nicht drüber Gedanken gemacht. Also mir war echt nicht klar, dass das so krass ist. Und vor allem, wie gesagt, dass es legal ist. Also das war echt kein Schock jetzt, aber ich war jetzt so schon ein bisschen überrascht. Mhm. Deswegen wollte ich das hier auch erzählen. Also, wie gesagt, der gute Artikel, der erklärt das so alles relativ gut.
Ja.
Der ist auch jetzt nicht so kompliziert zu verstehen. Also das ist schon ganz nett.
Tja. Tja, wie gesagt, für mich ist es damit aufgewachsen.
Ja, ich find's krass. Und das also ich fand diese ganzen Facebook- und Google-Diskussionen über Datenschutz fand ich sowieso die ganze Zeit schon lächerlich. Aber jetzt ist. Jetzt! Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Also, das ist ja quasi. What the fuck?
Ja, es sind ja deutsche Firmen.
Ja, und?
Ja.
Ach so, das ist ja nicht so schlimm.
Facebook ist ja ein amerikanisches Unternehmen und das geht vor allen Dingen auf die amerikanischen Server. Da geht es ja dann vor allen Dingen um elektronische Kommunikation. Auf was für Servern liegen die Daten dann und so Kram.
Ja gut, das ändert ja alles.
Ja, zumal ja die Daten in Deutschland ja nicht auf irgendwelchen Computern gespeichert sind.
Supi.
Die stehen in Leitsordnern ausgedruckt bei Schober. Zu Hause im Gartenhäuschen oder so, ich weiß nicht.
Nee, die machen das bestimmt nicht elektronisch.
Quatsch.
Wobei.
Das ist ein guter, anständige deutsche Firma.
Die macht das noch mit Daten, aber da in Daten.
Und die Daten, die die elektronisch haben, die sind aber auf jeden Fall sicher.
Mhm. Ja, ja. Datenschutz made in Germany.
Mhm. Also die eingekauften, geklauten Daten, die sind sicher.
War auch irgendein Ilse Aigner Zitat auf der Website, also in dem Posting von Gutjahr irgendwie, deutscher Datenschutz ist irgendwas bla, weltweit führend Nummer 1 geplant. Oh Gott, das ist so eine Farce. Naja.
Als wären irgendwelche elektronisch gespeicherten Daten, die in irgendeiner Weise zu einem anderen Netzwerk verbunden sind, sicher.
Ja, eben. Ist alles ein bisschen lächerlich.
Tja. Lächerlich? Lächerlich oder nicht lächerlich? Das ist hier die Frage. Nächstes Thema. Wie zitiert man einen Tweet?
Ach, das ist ernst gemeint.
Ja, das ist ernst gemeint. Darüber hat der Atlantic geschrieben, weil die Modern Language Association haben einen Standard festgelegt, wie man einen Tweet zitiert. Die Modern Language Association ist in den USA sehr wichtig, weil die zum Beispiel ein Standardformat ausgeben, wie in wissenschaftlichen Artikeln zitiert wird. Also es gibt ja immer diese Standards, wie man zitiert. Mhm. In Deutschland ist das, es gibt so die deutsche Methode, die so ungefähr gleich, aber in den USA wird das viel, viel strenger gehandhabt. Das war ja, fand ich auch so geil, wie du mir das erzählt hast von dem Schatzi Makakis, irgendwie, dass er die Harvard-Methode oder sowas anwendet, gell?
Ja, erst hat er mal mit Harvard und dann Oxford.
Weil in den USA läuft das mit dem Zitieren richtig streng ab, gell? Dagegen sind wir hier lasch. Also.
Okay.
Und wenn du da mal einen Punkt falsch setzt oder so, dann gilt das gleich als Plagiat. Also. Ja, ist echt so.
Also ein Punkt im Zitat.
Naja, ist vielleicht übertrieben. Also, er ist übertrieben, aber wie du ein Buch angibst oder so, das gibt es dann verschiedene Standards. Das sind zum Beispiel der von der Modern Language Association. Dann gibt es noch verschiedene andere, so drei oder vier gängige, die weltweit relativ Bedeutung haben, weil die Naturwissenschaften sich hauptsächlich an die amerikanischen Standards halten. Zwecks Veröffentlichbarkeit international.
Ja, ist auch sinnvoll, das irgendwie so ein bisschen global zu machen.
Ja, wobei die Deutschen da wiederum ihr eigenes Ding drehen, wobei in den Geisteswissenschaften vor allen Dingen. Mhm.
Ja gut, Naturwissenschaften sind natürlich auch, habe ich zumindest das Gefühl, wesentlich besser vernetzt.
Ja.
Also ich stecke da ja nicht drin, aber so allein die Tatsache, dass sie ja teilweise in den deutschen Studiengängen Englisch sprechen, ist ja, sagt dem Hunde alles. Dass sie da so auf einem Level miteinander reden wollen.
Die Deutschen haben gerade in den kleineren Fächern immer sehr viel Angst, dass sie überrannt werden von größeren. Was sicher nicht unberechtigt ist, aber ich weiß nicht, ob die sinnvollste Methode, das zu verhindern, ist, dass man sich abschließt. Aber es gibt auch andere Bewegungen. Auf jeden Fall stellt sich nun die Frage, wie zitiert man eigentlich wissenschaftlich korrekt einen Tweet? Welche Angaben müssen da rein und in welcher Reihenfolge und wie ist es überhaupt sinnvoll? Und darüber hat sich, wie gesagt, die Modern Language Association Gedanken gemacht und hat das in ihren Standard aufgenommen.
Okay. Das finde ich jetzt irgendwie...
Was?
Also ich sehe das hier gerade vor mir, wie das aussehen soll. Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
Nö, die Interpunktion darf dich nicht stören, also das ist normal für die.
Nö, die
Interpunktion. So viele Punkte und so.
Ja. Schon klar, ich meine, die Interpunktion ist nicht das Problem, sondern eher, dass sie Last Name und First Name fordern. Ich meine, viele Twitter-User haben überhaupt kein First Name oder Last Name.
Ja, dann schreibst halt nur ein Username. Das darfst du jetzt nicht zu streng auslegen. Sagen halt, sofern Last Name, First Name gegeben. Verstehst du?
Also hier steht Last Name, First Name, Punkt, in Klammern Username, Punkt, und dann der Tweet in Anführungszeichen und dann Datum, Zeit.
Komma, Zeit, Punkt, Tweet.
Ja, was heißt das, was meinen Sie mit Tweet denn in die URL?
Dass da Tweet steht.
Ach so, da soll dann Tweet stehen.
Da soll Tweet stehen, damit du es als Tweet identifizieren kannst und nicht als Aussage.
Sollte nicht noch die URL rein oder so?
Also die URL ist im Standard im Moment nicht integriert.
Ja, aber dann lässt sich auch nicht nachprüfen, ob das wirklich richtig ist.
Ja, das stellt die hier eben beim Atlantic auch zur Diskussion.
Zumal, mal ganz davon abgesehen, selbst wenn du die URL drin hättest, Twitter speichert ja so gut wie nichts.
Ja, eben, das ist ja der Punkt.
In einem Jahr kannst du ja nicht mehr lesen, was du irgendwie getwittert hast.
Ja, ich glaube, dass die das mehr so meinen, dass das quasi wie ein wörtliches Zitat ist. Also, dass die deshalb fand ich das auch so interessant. Ich vermute, dass die Twitter so als ja so mündliches Medium auffassen. Was es ja letztendlich auch ist.
Ja, eben, allein schon an der Tatsache, dass die Tweets nicht konsistent gespeichert werden, dass es irgendwie alles verloren geht mit der Zeit.
Ja, und das fand ich irgendwie an der Sache irgendwie so auch so ganz spannend, gell? Weil wie wird da Twitter wahrgenommen oder so? Oder wie stuft man Twitter eigentlich ein? Ist das ein Textmedium oder ist das, nur weil es geschrieben ist, muss es ja, das ist ja das Faszinierende an Twitter, gell? Dass es irgendwie so eine Mündlichkeit hat, aber trotzdem geschrieben ist.
Ist das normal, dass mündliche Sachen zitiert werden in wissenschaftlichen Bereichen?
Also, jein.
Also
der MLA, der wird auch von Journalisten benutzt. Also okay. dieser Standard meine ich.
Ja, nur ich frage mich.
Das musst
grade
du bedenken. Also das geht es nicht nur um wissenschaftliche Arbeiten. Die wissenschaftliche Arbeiten, die nehmen dann andere Standards teilweise. Das ist je nach Fachbereich. Aber das wird auch von Journalisten in den USA so benutzt. Mhm. Das ist in den USA musst du diese Standards drauf haben, wenn du da irgendwie bei einer großen Zeitung arbeitest oder so. Die können das runterbeten.
Ja.
Das sind dann vor allen Dingen in den USA, weil es ist immer wieder so geil, wenn ich an diesen Dachel da, ja, ich mach das nach der Harvard-Methode. Weil in den USA, da gibt es solche Bücher, ja, so richtig so 3, 4, 5 Zentimeter dick, wo nur drin steht, wie man zitiert.
Okay. Und dass sie die Zeitung benutzen, das finde ich ja irgendwie krass.
Ja, die haben in den USA, werden sehr, sehr hohe Ansprüche an Journalismus gestellt. Wenn du da wirklich journalistisch arbeiten willst in einem großen Medium, dann musst du was drauf haben. Okay. Das ist nicht so wie
hier. Ja, ich wollte gerade sagen, hält sich hier irgendeiner in irgendwelchen Zeitungen an sowas?
Ja.
Ja, wer denn?
Ja, doch so, meistens. Kommt auf die Zeitung an. Wie gesagt, die sind da viel strenger.
Ja gut, dann wenn das auch für Zeitungen und wenn das auch nicht nur für den wissenschaftlichen Bereich gilt, dann verstehe ich, dass sie da Twitter einbauen. Weil in Zeitungen und so werden natürlich auch mündliche Zitate gebracht. Also Sachen, die nicht irgendwie aufgeschrieben sind.
Ja, und wie zitierst du das korrekt, weißt du?
Ja, okay. Ja, dann macht das Sinn. Ja,
wie macht man zum Beispiel einen Standard, dass man jemanden in einem Zeitungsartikel zitiert?
Mhm. Ja, das finde ich gut.
Und sowas schreiben die dann zum Beispiel.
Und so die deutschen Journalisten, die sich daran halten. Halten die sich daran oder haben die ihren eigenen Standard? Oder gibt es überhaupt einen Standard? Oder?
Das weiß ich nicht, aber soweit ich weiß, gibt es da nur so, es ist wie in der deutschen Wissenschaft, da gibt es ja auch keinen.
Jeder macht's, wie er will.
Also ich kann zumindest in Geisteswissenschaften sagen, da gibt es keinen richtigen Standard. Da gibt es so.
Alle machen es ungefähr ähnlich, aber jeder anders.
In Geschichtswissenschaften ist es so, dass du so, ja, alle machen es so ungefähr ähnlich. Letztendlich ist es nur wichtig, dass du es innerhalb einer Arbeit konsistent machst.
Ja, okay. Also es gibt keinen Standard. Schade eigentlich. Fände ich eigentlich ganz cool. Also wenn es sowas in Deutschland geben würde. Also sowohl über die Wissenschaften, also zuerst mal zwischen den Wissenschaften wäre cool, weil dann ja, allein schon so die Einführungsveranstaltung in sämtlichen Studiengängen könntest du dir dann quasi sparen.
Ja, ich kriege ja schon immer eine Krise, wenn ich so eine Arbeit, so zum Beispiel nicht als Historiker, eine Arbeit aus der Soziologie lese oder so, gell? Die dann einen ganz anderen Zitierungs-Zitatstandard nutzen und wo ich dann, wer hat das jetzt geschrieben? Wo steht denn das hier? Hallo?
Hey, da steht der Verlag. Warum steht denn der Verlag? Wozu soll ich denn den Verlag wissen? Also, ja. Das nennt ihr Wissenschaft.
Ja, und dann. Keine Ahnung, stehen die Informationen, dann steht da erst das Jahr und dann der Verlag und dann kommt der Name. Also für mich so vollkommen abstruse Reihenfolge.
Ja. Ja, das finde ich eigentlich, wie gesagt, eine coole Idee, wenn es das erstmal zwischen den einzelnen Wissenschaften gäbe, einen Standard. Und ja, dann natürlich noch, wenn sich auch andere dann halten würden.
Du, da gibt es dann immer so diese Gegenargumente, so, ja, aber in unserem Fachbereich spielt zum Beispiel die Aktualität eine viel größere Rolle und deshalb stellen wir das Jahr ganz vorne hin oder so.
Ja, ist doch scheißegal, dann sollen sie es halt machen. Also dann soll der Standard halt sein, dass die Jahreszahl vorne steht.
Und dann sagt ein anderer, nee, bei uns ist aber sehr wichtig, dass der Name vorne steht, weil damit wir zuordnen können, wer das veröffentlicht hat. Oder bei anderen sagen wiederum, bei uns ist sehr wichtig, dass wir wissen, welcher Verlag, weil dann können wir schon ungefähr die ideologische Richtung einordnen oder so, weißt du? Mhm. Wobei Verlage ja wiederum so eine Sache ist, wie lange es die auch gibt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Verlage, ja. Okay. Spannendes Thema auf jeden Fall.
Ja, das Lustige ist, dass ja die meisten gar nicht wissen, dass das so ein Riesenbereich ist. Gell? Ich meine, es gibt Menschen, die denken über nichts anderes nach, als darüber, wie man Bücher zitiert.
Ich wollte gerade sagen, du studierst ja quasi erstmal 4 Semester unabhängig von deinem eigenen Fach, um zu lernen, welche Zitierform denn richtig ist.
Ja, die meisten Studenten kriegen das ja im Hauptstudium noch nicht richtig hin, gell?
Also im Hauptstudium irgendwann kannst du es dann vielleicht. Ja, ich meine, ist ja auch verständlich. Ich meine, du machst das ja auch nicht so oft eigentlich.
Ich mach's ja.
Ja, du vielleicht, aber so als normaler Student, der halt in den Semesterferien seine Hausarbeiten schreibt, der macht das halt einmal im Semester.
Ja.
Und dann muss ich halt auch jedes und so.
Was übrigens in den USA auch nicht so ist.
Was?
Die schreiben viel mehr.
Ja, das merkt man. Aber verstehst du, was ich meine? Ich sitze dann auch so da, so, wie ging das nochmal? Da gibt es dann so ein PDF, da kann ich es kurz nachgucken, dann weiß ich es wieder. Aber das wundert mich nicht, dass das so lange dauert, dass man das irgendwie drauf hat. Also mittlerweile geht's, aber so am Anfang, das war ja die Hölle. Ich meine, da hast du ja quasi, um die Einführungsveranstaltung zu bestehen, musstest du ja eine Bibliografieaufgabe bestehen.
Was, naja. So anspruchsvoll war die nicht. Wobei da trotzdem, glaube ich, so mindestens 30% durchgefallen sind.
Ja, eben. Siehst du, offensichtlich ist die anspruchsvoll.
Keine Ahnung.
Ich meine, ich habe die auch beim ersten Mal geschafft, das war nicht das Problem, aber so, man muss schon so sich so überlegen. So.
Ich fand's ja geil, dass die bibliografische Übung plagiiert wurde. Vor 2 Semestern oder so wurde bei den Germanisten die bibliografische Übung zu bestehen des Einführungsseminars plagiiert.
Inwiefern?
Die hat irgendjemand kopiert und alle haben sie abgeschrieben, bloß war diese abgeschriebene Variante total fehlerhaft. Und deshalb haben einige in diesem Semester eine Verwarnung gekriegt wegen Plagiat.
Stimmt.
Muss ich mir vorstellen, die bibliografische Übung plagiiert.
Ja, das ist quasi das Problem an der Wurzel gelöst.
Ist übel, gell?
Ja.
Was mir gerade noch einfällt, was ganz anderes. Bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, wollte ich noch ein Thema einschieben.
Es sei dir gestattet.
Danke. Und zwar eBay. Du kennst eBay? Schon mal gehört?
Ja, aber kommt mir bekannt vor. Red mal weiter. Ja.
eBay, dieser berühmte Marktplatz, wie sie sich selbst gerne nennen und sehen. Dieses berühmte Internet-Auktionshaus hat jetzt eingeführt oder wird einführen, dass Zahlungen nur noch über sie abgewickelt werden können.
Zahlungen durch den...
Ja, du zahlst an eBay und eBay zahlt an den Verkäufer.
Okay.
eBay und PayPal ist ja quasi eine Sache.
Ja, ich wollte gerade sagen, die haben doch schon einen
Verkaufsservice. Die haben eine Bank, ja.
Ja, was wollen die jetzt
ändern? Ja, die zum Beispiel Überweisung oder so soll halt ausgeschaltet werden.
Ah, also man soll quasi nur noch über PayPal bezahlen können.
Ja.
Tja. Ist ja auch rentabel, ne?
Ja, vor... Nein! Es geht hier nur um Betrug.
Ja, ja.
Also, entschuldige, das könnte jetzt falsch verstanden werden. Es geht hier nur um Betrug zu verhindern.
Dass PayPal dadurch Geld verdient, ist natürlich völlig
nebensächlich. Das ist nebensächlich. Die verdienen da ja fast nichts. Das sind ja nur Centbeträge.
Ja, ja. Ja, das ist ja schick.
Geil, gell?
Betrifft mich jetzt zwar kein Meter, weil ich glaube ich noch nie was bei eBay gekauft habe.
Ich nicht?
Nö.
Ich habe so ungefähr meine halbe Einrichtung bei eBay verkauft.
habe ich ja schon was verkauft? Nee. Doch, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwann mal was bei eBay gekauft oder verkauft habe. Also verkauft glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe mal irgendwas so per Sofortkauf gekauft. Aber so, ich habe noch nie was ersteigert.
Mhm. Ich habe schon etliche 1.000 Euro da umgesetzt.
Deswegen. Deswegen wohnst du in dieser Luxuslage, in diesem Luxushaus.
Ja, ja, genau.
Ja, ja.
Ja, ich bin halt arm, ja.
Und das ist jetzt sofort oder wollen Sie das erst noch machen?
Ach, du stellst immer diese Hintergrundfragen.
Tut mir leid. Das ist nicht, um dich irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Mich interessiert das manchmal wirklich.
Ja, ja, nee, seit Ende August testet eBay die neue Zahlungsabwicklung. Testet.
Wieso neu?
In einem Pilotprojekt.
Ich dachte, das ist PayPal.
Ja, dass sie jetzt, genau, im Rahmen der neuen Zahlungsabwicklung werden die Käufer bei der Zahlung an eBay für jeden Artikel zwischen PayPal, Banküberweisung, Zahlung per Kreditkarte oder Lastschrift sowie dem Zahlungsdienstleister Skrill, früher bekannt unter Moneybookers, wählen können. Also kein PayPal-Zwang. Bisher gab es ja einen PayPal-Zwang, ja?
Bitte?
Ja, wenn du einen Artikel angeboten hattest und du hattest irgendwie unter 10 oder unter 20 Bewertungen, dann musstest du als Zahlungsmittel PayPal annehmen.
Also nur PayPal?
Als primäre, ja.
Ausschließlich?
Das würde ich mir jetzt nicht drauf festnageln.
Also ist jetzt nicht.
Ich glaube, ja.
Also ist es jetzt nicht PayPal only, das heißt Moneybookers geht auch. Aber
ja, auch Überweisung, aber Überweisung halt an eBay.
Ah. Das heißt, die sind der Mittler quasi.
Ja.
Und die drücken dann auch noch was.
Treuhänder. Die das weiß ich nicht. Das steht nicht dabei.
Dann auch so ein Tausender ab, oder?
Das steht nicht dabei.
Aber Moneybookers gehört nicht auch zu eBay, oder?
Nein.
Okay.
Weiß ich nicht. Glaub nicht.
Ja, und was ist dann jetzt daran so die große Änderung?
Dass der Verkäufer eben erst das Geld erhält, wenn er anklickt, dass er es verschickt hat.
Hm.
Das ist bei Amazon übrigens auch so. Wenn du bei Amazon auf Marketplace was verkaufst, kriegst du erst das Geld, wenn du markierst, dass du es verschickt hast.
Mhm. Ja, das dachte ich mir schon. Das merkt man auch an den Kontobewegungen. Also, wenn man irgendwas bestellt und es dauert 3 Tage, bis der das wirklich losschickt, dann, und dann siehst du auch, dass das wirklich an dem Tag auch dann wirklich sein Konto
war. Ja, ja, weil es da relativ viele Beschwerden gab, dass das abgebucht wurde und dann kam nichts, gell?
Mhm. Ja, klar, ist natürlich auch ein blödes Gefühl. Dein Geld ist gerade weg und es dauert 3 Tage, bis es oder 4 Tage, bis es kommt. Das ist mir auch nicht mehr gewöhnt in Zeiten von Amazon Prime und so.
Ja, oder das Geld ist weg und du hörst nichts mehr. Das Geld wird abgebucht, aber du kriegst nicht mal irgendwie eine Versandmeldung oder sowas.
Ja, klar.
Und so kriegst du immerhin noch die Versandmeldung.
Mhm.
Zwangsweise. Weil die Versandmeldung ist ja etwas, was Käufer sehr wichtig nehmen.
Ja.
Amazon selbst bucht ja auch erst ab, wenn es verschickt wurde.
Ja, das stimmt. Ja. Gut, aber bei Prime, ich meine... Ob die das, das macht eigentlich.
Ja, ich weiß, ich habe meinen Artikel auch immer in der Hand, bevor da überhaupt irgendwas passiert.
Hast du in der Hand so, ach, die haben Geld abgebucht?
Oh, dann kann ich ja das Konto leer machen, bevor die jetzt was abbuchen.
Ja, stimmt, teilweise hast du echt deine Pakete zuerst, bevor Geld abgebucht wurde.
Ja.
Lustig, lustig.
Ja, schien mir erwähnenswert mit eBay, die Geschichte.
Ah, wieso auch nicht? Ich meine, wir haben ja eh keine Themen.
Doch, doch, wir haben noch ein ganz großartiges Thema und zwar den Südwestrundfunk. Süddeutschen Westrundfunk, wie auch immer. Der SWR.
Mhm.
Die machen jetzt eine YouTube-Matinee.
Ach ja, wie darf ich mir das denn vorstellen?
Ja, sie hängen YouTube-Clips aneinander und kommentiert.
Was?
Mhm.
Hä?
Abends nach 23 Uhr. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob in welchem Rhythmus. Auf jeden Fall soll das eine YouTube-Sendung geben, wo immerhin die Quelle soll angezeigt werden.
Internet.
Genau, Internet.
Quelle Internet. Ach, da habt ihr das her. Ah.
Nein, nein, da steht dann wahrscheinlich differenziert. YouTube.
Genau.
/ Internet. Das also, habe ich auch schon gesehen.
Ja, also nicht die YouTube woanders, sondern im Internet, ne? Weißt du?
weißt du.
Ja, und was soll das jetzt so für die ältere Zuschauer, die keinen Computer haben oder was?
Ich weiß es auch nicht so genau.
Die denken doch, wir sind bescheuert. Oh.
Auf jeden Fall, das Schöne ist, das wird nicht mal irgendwie der Kontext erklärt oder so. Es werden einfach so Meme aneinander gehängt und die Quelle eingeblendet und es soll auch eine Playlist dazu rauskommen. Und die Sendung soll danach auch in der Mediathek verfügbar sein.
Ah, also sie klauen Content von YouTube beziehungsweise von den Erstellern der Videos und dann stellen sie in ihre eigene Mediathek. Also sie machen Raubkopieren quasi.
Ich bin mir nicht so sicher, ob man das jetzt so bezeichnen dürfte. Vor allen Dingen ist es, vielleicht fragen sie auch vorher an, ob...
Also verstehe mich nicht falsch, mir ist das egal, ob mein Video beim Fernsehen läuft oder nicht, aber was mache, also wenn jetzt einer den WDR aufzeichnet und seine eigene Fernsehshow daraus macht und einfach nur WDR-Sachen zeigt, dann sind die, glaube ich, darüber nicht so glücklich, aber... Die sind ja das richtige Fernsehen, von daher.
Zitat aus der Pressemitteilung. Hart aneinander geschnitten, ohne Moderation, oft mit unerwarteten Übergängen. Statt der gewohnten professionellen Fernsehästhetik sehen die Zuschauer die bunte, manchmal raue Wirklichkeit des Internets. Ich fand ja das, am lustigsten daran die raue Wirklichkeit.
Ja, ja, weil YouTube ist auch total rau, da passiert ja...
Bam! Ich muss immer wieder an dieses Video denken.
Ich verstehe es nicht. Was soll denn der Scheiß? Ha, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Wir machen das jetzt auch. Wir spielen YouTube-Videos und dann... Also, erklären Sie mal wenigstens, was das soll. Also, abgesehen, dass es die
Autoren
raue Wirklichkeit des Internets zeigt.
Die Autoren sollen übrigens dafür vergütet werden, dass sie gezeigt werden.
Ach so. Ja, dann mache ich mal gleich ein paar Videos.
In welcher Höhe ist unklar?
20 Cent pro Sekunde. Also dann würde ich ja...
Pro Stunde.
Dann hätte ich ja gerne, dass sie das 10 Stunden Nierencut-Video zeigen. So ein Video komplett Nierencut.
Nein, nein, die 10-Stunden-Variante. Das soll ja eine 45-Minuten-Sendung sein und dann so aufgeteilt in 45-Minuten-Häppchen. Was?
10 Stunden.
Oder der Trolloloman. Der Ticket,
da hast du Isengard.
Und danach der Trolloloman.
Ja. Also wenn sie wenigstens so eine Show draus gemacht hätten, so, ja, diese Woche habe ich diesen Klimbim gefunden und das zeige ich Ihnen jetzt mal.
Bam. Hier, wo sind die Trends? Was ist bereits Kult? Wer die Sendung Clips, Geschichten, die das Netz erzählt? So heißt die Sendung dann. Mhm. Wer Clips, Geschichten, die das Netz erzählt, sieht, kann mitreden.
Mhm. Nicht, dass man einfach selber auf YouTube geht und sich das angucken kann. Nein, das muss man im Fernsehen ausstrahlen. Also, sorry, aber das war der größte Scheiß, den ich je gehört habe.
Ist geil, gell? Ich fand das vor allen Dingen so scharf, dass sie das machen. Das
ja so. Also, früher, da gab es mal so Kram wie Pleiten, Pech und Pannen oder...
Ja, und daran musste ich auch denken.
Aber da gab es
wahrscheinlich nicht, wird auch sowas jetzt aneinander geschnitten.
Da gab es wenigstens Zwischenmoderationen, um das alles so ein bisschen einzuleiten und es so verständlich zu machen oder einfach nur damit, um die Zeit zu füllen, aber...
Ja, da stand dann so ein arbeitsloser neuen Live-Moderator.
Ja, da gibt es ja keine Moderation.
Ja, es gibt keine Moderation, keine Stimme aus dem Off, rein gar nichts. Und das, was hier Videopunk, von dem ich die Meldung habe, anprangert, ist natürlich auch so, wie soll man eigentlich verstehen, was dieses Video jetzt zu bedeuten hat, wenn nicht mal irgendein Kontext genannt wird, gell? Da kommt dann, was weiß ich, irgendein... Ich weiß auch nicht, was sie da zeigen wollen, gell? Oder, ich habe schon Probleme, so viel zusammenzustellen, dass es vielleicht mal jede Woche irgendwie was Unterhaltsames hier läuft, gell? Ich meine, da kann man jetzt 10 Katzenvideos aneinander hängen und nochmal ein paar Musikstücke und so Kram halt, gell? Aber wer will sich das denn 45 Minuten am Stück reinziehen? Vor allen Dingen in einer Auswahl, die man nicht selbst bestimmt, was ja das Interessante an YouTube ist. Ich bestimme selber, was ich sehe. Sondern ich hack mich 45 Minuten vor die Glotze, um eine von irgendeinem Redakteur ausgewählte Zusammenstellung von willkürlichen Clips zu sehen, wo ich nicht im geringsten irgendwie zuordnen kann, was da überhaupt kommen wird. Ich weiß auch nicht, ob die dann englische Clips spielen wollen.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie den...
Oder mit Untertiteln oder nicht, oder... Es ist alles so Blödsinn, gell?
Ja, vor allen Dingen, wenn sie wenigstens so Memes erklären würden oder so. Aber dann stell dir mal vor, da wird irgendein Video gespielt, wie irgendeiner irgendein Meme imitiert. So das typische, was weiß ich, keine Ahnung. Sag mal irgendein Meme.
Nierencut?
Ja gut, das ist schwer.
Was meinst du?
Naja, so, was ist, irgendein Meme. Ja, immer wenn man ins Brauch fällt, haben kein vernünftiges ein. Ja gut, mit Nierencut geht's ja theoretisch auch, da hast du ja das Originalvideo. Und dann gibt es diese Varianten davon, zum Beispiel die Nierencut Jazz Version oder so.
Ja, dann hängen sie wahrscheinlich alle aneinander oder so.
Ja.
Spielen erst das Original und dann die Coverversion.
Meinst du?
Ja, wie willst du es denn sonst rüberbringen ohne Moderation?
Ja, keine Ahnung. Will man das
rüberbringen? Anders geht's ja nicht.
Keine Ahnung. Ich stelle mir dann vor, dass du dann so irgendeine, ich meine, das hast dann das Originalvideo irgendwann mal gehabt und 1000 Leute machen es nach und so entsteht ja quasi ein Meme.
Ja.
Und dann siehst du eins dieser Nachmacher-Videos und rast überhaupt nicht, was die Scheiße soll. Das funktioniert doch nicht.
Ja, vor allen Dingen ist halt so das ganze Konzept irgendwie schon gaga.
Es ist, ach Gott.
YouTube funktioniert so nicht, dass du irgendwas zwangsweise zusammenstellst und das dann in den Fernseher presst.
Ich sag dir, das wird das neue Wetten, das.
Ich meine, es gibt dann so Meinungen, dass, ja, man kann das jetzt natürlich auch so sehen, ja, da geht mal das Fernsehen auf das Internet zu.
Hm. Total.
Oder hier, da wird mal experimentiert.
Hm.
Aber ganz ehrlich, ich mag Fernsehen nicht. Diese Art von Fernsehen, also ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn da ein Studio ist und die irgendeinen Beitrag produzieren, gell, und den ich mir dann ansehen kann, gell. Aber dieses, wir müssen irgendwie unsere 24 Stunden hier mit Sendung vollpressen, gell, die dann den Tag über laufen, das ist doch Blödsinn.
Ja, ich meine, diese Idee irgendwie zu erklären, was jetzt gerade in ist oder was abgeht, die ist ja gar nicht mal schlecht und die ist auch gar nicht neu. Ich meine.
Nee, das meine ich ja nicht. Das tun sie ja nicht.
Ja, zum Beispiel gibt es ja die Seite knowyourmeme.com. Ne? Mhm. Kennst du? Mhm. Und die machen auch haben auch einen YouTube-Channel, wo die bestimmte Memes erklären. So, die zeigen das Originalvideo, sie erklären, wo das herkommt. Oder es muss ja nicht immer ein Video sein. Also, sie zeigen das Original, wie das entstanden ist, wo es herkommt, bla bla. Und dann, was daraus geworden ist und wie die Leute das rezipieren und weiterverarbeiten.
Ja.
Also, das finde ich ziemlich cool, weil da kannst du echt mal, da kannst du quasi was lernen über Internetkultur.
Mhm.
Und wenn sie sowas machen würde, das finde ich geil. Aber hirnlos Clips aneinander schneiden, die sie auf YouTube finden und dann da in den Äther verteilen, dümmer geht's echt nicht. Es ist.
Das ist Blödsinn, ja.
Also zumindest wirst du dann nicht verstehen, was ein Meme ist oder wie das irgendwie funktioniert, das Ganze.
Ja, vor allen Dingen, das Format hat ja schon ganz schön Ansprüche. Ich meine, 45 Minuten zusammen zu klicken, ohne irgendwas noch, ohne Gequatsche zwischendrin.
Ja, ich meine, wenn da einfach nur so lustige Videos aneinander klappern würden, das wäre ja dann machbar.
Ja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen.
Ja, aber das hat dann ja nichts mit irgendwie zu tun, dass das irgendwie. Erklärend ist.
Das doch, dann kannst du sagen, das habe ich beim SWR gesehen.
Ja, super. Ja, und das bringt dann auch die jungen Menschen zurück zum Fernsehen.
Mhm, so sieht es genau. aus. Hm. Das bringt die jungen Menschen zurück zum Fernsehen. Vor allen Dingen zurück zum Fernsehen.
Mhm.
Weg von Facebook.
Das wird bestimmt so erfolgreich wie Gottschalk Live.
Der kommt noch. Der kommt noch.
Der läuft noch auf Reserve, wenn der richtig Gas gibt. Oh, hoi, hoi, hoi.
Dann gehen die Zuschauerzahlen in den Minusbereich.
Ja. Naja.
Ich glaube, dass Gottschalk Live, die Einschaltquoten kommen auch nur noch von irgendwelchen Fernsehern, die den ganzen Tag laufen oder so.
Ja, oder so Leute, so, ach, der Gottschalk hat eine neue Sendung und dann gucken sie es zweimal und dann.
Und dann gucken sie es, machen sie es an und dann.
Schlafen sein oder brechen kurz, eins von beiden und dann. Gucken Sie da was anderes, ja.
Ja, wir gucken jetzt mal auf Twitter.
Hier, Irene, was läuft denn gerade in die Facebook? Was ist denn gerade in das Facebook aktuell?
Ja.
Ach Gott. Ey.
So übel, gell, wenn da irgendjemand sitzt und dann so.
Mhm. Ja,
und Chantal. Und was meint
das Netz?
Die Twitter? oder so?
Die Netzgemeinde, TM.
Die Netzgemeinde, genau.
Naja.
Ja.
Aber Fernsehen muss ja nicht immer scheiße sein. Um mal in die Empfehlungen reinzurutschen. Wenn du dazu nichts mehr sagen möchtest.
Nein, dazu gibt es nichts mehr zu sagen.
Ich habe letztens durch Zufall mal wieder Quarks und Co. geguckt. Was ja nicht immer, aber meistens zu empfehlen ist, weil es ja schon eine gute Sendung ist. Beziehungsweise ich habe nicht Quarks und Co. geguckt, sondern Quarks und Kasper. Kennst du den Typ? Ich weiß gerade gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Der macht auch bei der Sendung mit der Maus mit.
Quarks und Kasper?
Google mal, dann siehst du es.
Der?
Ja, genau.
Ja, doch, den kenne ich.
Ich weiß nicht, ob der da jetzt irgendwie fest drin ist oder ob der da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann so eine Untersendung von Quarks und Co. heißt anscheinend Quarks und Kasper, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er halt die Sendung gemacht letztes Mal, ich glaube letzte Woche. Genau.
Wissen macht A, hat er zusammen mit der.
Ja.
Wie heißt sie?
Weiß ich nicht.
Aber mit einer Frau hat er es gemacht.
Ja, das macht er auch. Wissen macht A, die Sendung mit der Maus und Quarks und Kasper macht er anscheinend auch. Weil die Sendung ja auch nach ihm benannt ist, offensichtlich. Auf jeden Fall hat er letzte Woche eine Sendung über das Fasten gemacht. Und die war relativ sehenswert, weil sie. Mit ziemlich viel Mythen und Sinnlosigkeiten aufgeräumt hat, die so allgemein verbreitet sind. Weil es gibt ja unterschiedliche Motivationen zu fasten, unter anderem ja die spirituelle bzw. die religiöse, einen religiösen Wunsch danach, weil das deine Religion vorschreibt oder was auch immer. Oder halt, um das mal gleich reinzubringen, das beliebte Entschlacken. Und ja, da haben sie auch mal über.
Der ganze Dreck mal rauskommt.
Die ganzen Gifte, die sich sammeln. Ja, da haben sie dann mal so verschiedene Lügen, oder was heißt Lügen, also haben, so steht ja auch die 10 Dinge zusammengestellt, 10 Punkte, die halt wirklich wahr sind über das Fasten und über diesen, also es gibt auch Leute, die benutzen das als Diät und haben sie halt so das ausprobiert, haben es an Probanden gemacht, so, was passiert denn, wenn man jetzt 2 Wochen fastet oder so? Ich meine, es ist natürlich eigentlich länger, aber 2 Wochen oder so. Und dann haben sie da halt so die Ergebnisse präsentiert und dann kommt dann halt sowas raus wie, ja, also Fasten als Diät ist eigentlich gänzlich ungeeignet, weil bevor du irgendwas an wirklich an Fett verlierst, verlierst du erstmal Wasser und deine ganzen Muskeln, die du so übermäßig hast.
Mhm.
Das heißt...
Ja, die werden vorher eigentlich verbrannt.
Ja, ja, erst verlierst du Wasser und...
sind leichter abbaubar.
Deine Kohlenhydrate werden verbrannt und wenn du keine mehr hast, dann kommt Eiweiß und da deine Muskeln zum Großteil aus Eiweiß bestehen, werden die dann verarbeitet.
Ja. Und dann kommt erst Fett.
Und dann kommt erst Fett. Das heißt, es dauert quasi eine Woche oder 4, 5 Tage, bis überhaupt deine Fettreserven angegriffen werden.
Deshalb musst du ja, wenn du Fettreserven angreifen willst, beim Sport auch eine gewisse Zeit lang mindestens Sport machen, bevor überhaupt der Körper auf die Idee kommt, Fett zu verbrennen.
Genau. Ja, und so ist das eben beim Fasten auch. Das heißt, du kannst in der Woche irgendwie fasten, hast dann irgendwie 4 Kilo verloren oder 5 oder weiß der Geier wie viel und hast aber nichts an Fett verloren.
Ja, schon, aber nicht viel.
Nee, gar nichts.
Gar nichts.
Ich weiß nicht, ob es 4, 5 Tage sind oder ob es 7 Tage sind, aber es ist...
Ach so, du meinst nur durch Fasten, ja.
Ja, nur durch Fasten. Ja, klar, darum ging es ja. Nur durch Fasten brauchst du, nach 4, 5 Tagen hast du keinen Gramm Fett verloren. Aber du wiegst halt 3, 4 Kilo weniger. Und das gibt Leute, die fasten eine Woche und sind dann, glauben, sie hätten irgendwie, jetzt wären sie total gesund und hätten Gewicht verloren und dann essen sie normal weiter. Und sind halt nach 3 Tagen, wenn sie ihre...
Ja, wenn man Abnehmen natürlich auch immer aufs Körpergewicht bezieht. Gell?
Tja. Und die Hauptaussage war dann halt an dem Punkt so, Diäten funktionieren eigentlich nie. Also fast nie.
Ja, das Einzige, was funktioniert, ist regelmäßige Bewegung und eine ausgeglichene, gesunde Ernährung.
Ja. Beziehungsweise wenn man halt von diesem...
Das funktioniert leider nicht in ein paar Wochen, sondern nur sehr langfristig über mehrere Monate bis mehrere Jahre.
Ja, beziehungsweise wenn du deine Ernährung umstellst, dann musst du das für immer tun, sonst wirkt das halt nicht.
Es wirkt halt nur für die Zeit, in der du tatsächlich deine Ernährung umgestellt lässt.
Ja genau.
Aber wie gesagt, aber ich kann sagen, es ist machbar, sich gesund zu ernähren.
Ja, und um dann nochmal einen Punkt ins Absurdere weiterzugehen, also das war jetzt noch nicht so absurd, aber sie sind dann auch so ein bisschen in den Esoterikbereich gegangen.
Mhm.
Und zwar ging es um Gallensteine.
Ja.
Sie haben halt so erklärt.
Ach, das, was du mir erzählt hast, ja, brauchen wir nicht drüber reden.
Weiß ja schon, ne?
Ja.
Ja, es ging irgendwie darum, dass man durch Also erstmal haben sie erklärt, wie man normalerweise seine Gallensteine los wird. Ja, man erklärt, dass irgendwie jeder Vierte in seinem Leben irgendwie Gallensteine kriegt und die meistens gar nicht wissen. Und wenn es halt so viele sind, dann kriegt man halt Koliken bzw. kolikartige Zustände und Schmerzen und dann muss das halt operiert werden, wenn die abgesaugt und weg sind.
Ja.
Bzw. du kriegst deine Galle entfernt, je nachdem. Je nachdem, wie voll die halt ist. Und und dann haben sie so eine Heilpraktikerin interviewt.
Mhm. Was hatte die so für Methoden?
Ja, die hat sich dann, meint dann so, ja, das muss man ja nicht machen, diese böse Schulmedizin,
diese bösen, invasiven Eingriffe.
Und es geht da
immer gesagt wird.
Und es,
schon der Begriff.
Es gäbe ja auch Alternativen, hat sie denn gemeint.
Willst du vielleicht auch noch was von dem Tee oder solche kann er alleine saufen?
Es gäbe Alternativen, hat sie gemeint. Und man soll aber nicht jeden Scheiß im Internet glauben, sondern nur die funktionierenden Sachen. So.
Ach, nur die? Hat sie gemeint,
nur, nur die erprobten Sachen.
Nur die erprobten?
Ja, okay. die wissenschaftlich nachgewiesen sind, du weißt.
Ah.
Und ja, dann hat sie halt da ihre spezielle Heilpraktiker so Regenmann-Theorie da vorgestellt. Mhm. Und zwar muss man einen halben Tag fasten.
Mhm.
Das mache ich quasi immer.
Das ist, ja, deshalb hast du auch keine Gallensteine, verstehst du?
Ja, ja, einen halben Tag fasten. Oi. Naja, okay, also einen halben Tag fasten und dann muss man, ich weiß nicht mehr, 200 Milliliter oder 300 Milliliter, irgendwie sowas, Öl, Olivenöl mit Grapefruitsaft mischen und das dann trinken.
Mhm.
Und mehr oder weniger im Anschluss direkt musst du dann, ich weiß es nicht mehr genau, ob es Magnesiumsulfat war, ich glaube, es war Magnesiumsulfat.
Ja.
Gibt es, glaube ich, so in Pulverform oder als Brausetablette, musst du verteilt über den Rest des Tages trinken. So, ich glaube, ein Glas oder so. Und ja, und dann wartest du, musst schön Ruhe halten den Tag über und
natürlich
dir warme Gedanken machen, am besten ein bisschen Jazz hören wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Wärmflasche oder so.
Ja, und auf jeden Fall scheidest du dann im Laufe der nächsten Tage über Wunder dann deine Gallensteine aus.
Bröckchen.
Nee, deine Gallensteine.
Ach so.
Zumindest war sie fest der Überzeugung, dass das ihre Gallensteine sind, die da rausgekommen sind. Und dann ist man halt, hat dann Quarks und Kaspers gefragt, ob sie denn diese Gallensteine mal mitnehmen dürfen, um die mal zu untersuchen.
Ja.
Und dann sind sie zu einem Gastrologen gegangen. Gastrologen, ja, so heißen die.
Gastrologe, ja.
Ja, genau.
Gastronom.
Nee.
Gastrologe.
Ich dachte nur, ich hätte einen Ofer
zu wenig. Die Heilpraktikerin geht dann zum Gastronomen.
Ich hätte gerne ein Öl und ein Grapefruit. Ja, sind dann, wie gesagt, zu dem Gastrologen gegangen. Und der hat sich das dann angeguckt und der hatte auch jede Menge richtige Gallensteine da. Und meinte dann so, das sind leider keine Gallensteine. Dann hat er dann halt so, also die Gallensteine, die er hatte, da war ich echt beeindruckt. Die waren teilweise so Kieselstein groß. Also wirklich richtige Gallensteine. Und du meinst so, ja, die Gallensteine sind meist sehr dunkel, also können dunkler sein, müssen sie nicht, aber haben halt eine klare Marmorierung und eine feste Struktur und die sind auch sehr massiv. Also er hat dann so eine Metallzange genommen und auf so einen draufgeschlagen. Das war schon, du hast schon gehört, dass das Ding massiv ist.
Mhm.
Also im Grunde wie so ein kleines Steinchen.
Mhm.
Und dann, das andere waren im Grunde so gelbe Bröckchen, die sie da hatten, also die Frau da ausgeschieden hatte. Und das, meine so, das ist wieder weniger massiv.
Was hat sie getrunken? Grapefruitsaft? Ja, deshalb waren sie gelb. Ja.
Grapefruitsaft, Öl und dieses Magnesiumsulfat.
Ja,
und er meinte so, dass da die Dinger wären jetzt nicht ganz so stabil, hat dann drauf gedrückt und es ist quasi so unter seinem Finger zermatscht.
Ja.
Und meinte weiterhin, wenn das Gallensteine sind, dann gute Nacht, weil das waren so viele, meinte er, so viel passt in keine Gallenblase rein.
So groß ist ja egal auch nicht.
Ja, vor allen Dingen, die kann sich zwar ausdehnen, aber auch nur bis zu einem gewissen Maße.
Ja.
Und dann haben sie das halt ins Labor gebracht und haben das chemisch analysiert, was das denn jetzt eigentlich ist.
Ja.
Und dann haben sie herausgestellt, dass das Magnesiumsulfat das Öl aufgespalten hat und das Abfallprodukt, was dabei rausgekommen ist, waren diese gelben Bröckchen.
Mhm.
Das heißt, die Dame, die fest der Meinung ist und das auch ihren Kunden erklärt, die sie da therapeutisch begleitet, um ihre Gallensteine loszuwerden, erzählt ihr
Menschen, weil Gallensteine ist echt unangenehm.
Ja, erzählt ihren Kunden, sie, wenn sie da Grapefruitsaft und Olivenöl trinken und dann noch Magnesiumsulfat hinterher, dass sie dann ihre Gallensteine loswerden, aber in Wirklichkeit scheidest du eigentlich nur das, was du zu dir genommen hast, wieder aus in Bröckchenform und dann, also es ist so abstrus.
Wie genau stellt die sich das vor, dass die Gallensteine dann irgendwie... Also ich meine, wenn die, dass die sich auflösen, abfließen oder so, klar, aber sollen die durch den Gallenkanal irgendwie sich durchpressen oder was? Oder?
Ich habe keine Ahnung, das hat der Gastrologe auch gemeint. So, es soll wohl schon, ich weiß nicht, anscheinend muss es wohl möglich sein, dass sich Gallensteine lösen.
Ja, das aber ist aber sehr meinte, schmerzhaft.
Ja, er meint dann auch so, also wenn sie Gallensteine von der Größe lösen, das merken sie, das reicht, da rennen sie zum Arzt, ob sie wollen oder nicht. Also wenn du solche Dinger verlierst, es muss wohl höllische Schmerzen sein. Und
ja, alles da in dem Bereich, wenn sowas passiert.
Ja, eigentlich wollte ich dann diese Sendung eigentlich nur wegen dem Thema so so empfehlen, weil es ist ja so eine Volksverarsche.
Da gibt es sicher auch was Homöopathisches.
Ja, das kenne ich auch Leute, die da ihre Gallensteine homöopathisch behandelt haben.
Ja? Mhm. Ach, cool.
Ja, ist alles eine Freude.
Und jetzt absolut beschwerdefrei.
Absolut, ja.
Weil die Schulmedizin.
Ja, das muss ich auch noch sagen. Das hat mich ein bisschen gestört. In dem Beitrag haben sie selber von Schulmedizin gesprochen.
Ja, das ist eben auch das nicht so ganz verbreitet.
Ja, das ist das Problem. Dabei ist das ja eigentlich so ein Esoterikbegriff, so um sich von der eigentlichen Medizin irgendwie abzugrenzen und das zu verteufeln. Ja. Auf jeden Fall kann man sich die Folge angucken. Quarks und Co. Quarks und Kasper über Fasten lief letzten Dienstag, glaube ich.
Cool.
Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieser Woche. Es sei denn, du hast noch was so aus der Hüfte heraus.
Nee.
Eine etwas kürzere Sendung diese Woche.
Und
wie lange haben wir denn heute? Naja, Stunde, hallo. Wir haben das gemacht.
Wir haben ein bisschen sinnlos gequatscht.
Naja, das finde ich. Ja. Gut, dann.
Ja.
Hören wir uns nächste Woche und bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.